Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen, der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite, also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von unserem Exklusivpartner Advergy. Es ist die 25. Folge, Jubiläumsausgabe, sozusagen Silberhochzeit, und zwar für uns, für meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Ja, moin Tom, schön mit dir Silberhochzeit zu feiern.
Ja, herzlichen Glückwunsch, weil du warst bei allen 25 Folgen dabei. Ich habe ja zweimal gefehlt, glaube ich, oder sogar dreimal. Also vor allen Dingen für dich das Jubiläum. Und zu diesem Jubiläum haben wir einen besonderen Gast an unserer Seite. Für ihn, das haben wir gerade im Vorgespräch erfahren, das ist eine Podcast-Premiere wiederum. Ich denke, das wird aber mit Links machen im wahrsten Sinne des Wortes. Es handelt sich um unseren Linksverteidiger, Winterleihgabe vom 1. FC Köln, beziehungsweise gekommen dann vom FC Basel. Die Rede ist von Noah Katterbach. Moin Noah, schön, dass du hier bist.
Moin, hi.
Ja Noah, ich habe es angerissen. Leihspieler in den vergangenen 13 Monaten, wenn man das so, ja, oder 15 Monate, 16 Monate, hast du drei verschiedene Clubs erlebt, drei verschiedene Standorte. Nimm uns da mal zum Einstieg so ein bisschen mit, wie schwer oder leicht fiel dir da immer so die Eingewöhnung an neuen Orten bei neuen Clubs?
Ja, also für mich war bisher immer der Vorteil, dass ich das Glück hatte, dass die Städte, wo ich war, relativ schön war und die Clubs, wo ich war, auch relativ große Clubs sind. Damals beim FC war dann halt der Entscheid, dass es halt nicht mehr weiterging, deswegen habe ich mich neu orientiert, bin dann zum FC Basel, war da dann ein ganzes Jahr und von dort aus natürlich dann, wie man jetzt sieht, hier nach Hamburg gekommen. Und die Eingewöhnung geht immer relativ schnell so, weil man halt durch den Fußball direkt auch mit den Teamkollegen direkt Kontakt hat, mit denen man auch dann ins Gespräch kommen kann und viel unternehmen kann. Und deswegen ist es nicht so, dass du in eine neue Stadt kommst und direkt überall schauen musst, wo du Kontakte knüpfen kannst, weil du halt im Fußball bist, kannst du relativ schnell Kontakte knüpfen, auch dann mit den Freundinnen von den anderen, kann meine Freundin sich dann auch immer austauschen und da geht die Eingewöhnung relativ schnell, ist natürlich trotzdem, in 16 Monaten drei Clubs natürlich trotzdem schon einiges, ja.
Was brauchst du denn, um dich an diesen Orten wohlzufühlen? Was muss zum Beispiel immer mit dabei sein, wenn du umziehst? Gibt es da so bestimmte Lieblingsstücke?
Also bisher war es immer sehr schön, dass meine Freundin mitgekommen ist. Also sie hat sich so ein bisschen dann an dieses Fußballleben angepasst, was am Anfang auch nicht so leicht für sie war. Aber sie hat das so ein bisschen dann jetzt hinbekommen, dass sie halt ein Fernstudium macht, dass sie sich dann in den Städten jeweils vor Ort Ausbildungen sucht, die sie halt dann kurzfristig oder langfristig halt dort machen kann. Und das war bisher eigentlich immer, also ist so das Wichtigste, dass sie halt immer da ist und mich unterstützt. Und dann fühle ich mich dort auch wohl.
Was sind ansonsten so Dinge, die dich wohlfühlen lassen zu Hause? Bist du dann jemand, der sich schon sehr langfristig auch einrichtet, obwohl es jetzt zum Beispiel erstmal nur ein Leihvertrag ging? machst du es dir da schon so mit dem Hinterkopf, ich mach's mir so schön wie für Jahre?
Ja, also ich finde, es ist schon wichtig, also die Wohnung ist mir sehr wichtig, weil wenn ich nach dem Training nach Hause komme, ist das natürlich auch der Ort, wo ich sehr viel Zeit verbringe, wo ich runterkomme, wo ich entspanne, wo ich andere Dinge, andere Aktivitäten mache. Und bisher war es immer so, dass ich eigentlich meine Möbel immer mitgenommen habe, weil, also in Basel jetzt zum Beispiel, die Wohnung musste ich ja auch dann leer räumen mit meinen Möbeln und da lohnt sich es halt dann auch irgendwie nicht, dann jetzt hier zum Beispiel was Möbliertes zu holen, weil ich ja sowieso die Möbel von unten leer räumen muss. Und ja, meine Freundin und ich sind dann schon so, dass wir es zu Hause gerne gut eingerichtet haben, dass wir so ein Auge da auch für Ästhetik und so mitbringen, dass es halt einfach zu Hause angenehm und wohlfühlend ist.
Das heißt, es hat dann schon so ein bisschen den Stil wieder aus den vergangenen Wohnungen.
Ja, genau. Also natürlich wird ab und zu ein Möbelstück ausgetauscht. Viel bekommen meine Eltern dann auch. Wir bauen jetzt ein Haus für meine Eltern. Da hat meine Mutter dann auch ja, jetzt ein paar Möbel wieder bekommen vom Umzug, weil natürlich der Schnitt und so der Wohnungen nicht immer gleich ist. Und ja, dann werden halt ein, zwei Möbelstücke ausgetauscht, aber eigentlich versuchen wir mal so viel wie möglich mitzunehmen, dass wir halt nicht so viele neue Möbel auch anschaffen müssen.
Du hast angesprochen, ihr baut ein Haus für eure Mutter?
Nicht für meine Mutter, also für meine Eltern generell. Mhm. Also die wohnen ja noch dort, wo ich herkomme, in der Eifel. Meine Mutter möchte so ein bisschen mehr Infrastruktur haben. Es war mal angedacht, dass sie wirklich in Richtung Nähe Köln ziehen, weil es bei mir schon sehr ländlich ist. Und mein Vater ist halt eher so derjenige, der mag es halt, auf dem Land zu leben. Und da haben sie jetzt für sich den Kompromiss gefunden, dass sie so in so 10 Minuten von meinem Dorf entfernt in so eine nächstgrößere Kleinstadt ziehen, wo meine Mutter halt dann etwas mehr Infrastruktur hat, fußläufig, Einkaufsläden etc. Und mein Vater aber trotzdem halt noch die Nähe zur Heimat hat.
Deine Mutter, die wollen wir jetzt mal hören, denn die hat eine Frage an dich.
Hallo Noah, ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast und da möchte ich dir auch gerne eine Frage stellen. Wir wissen ja, dass du dich in Hamburg sehr wohl fühlst und ich wüsste gerne, was gefällt dir an der Stadt Hamburg bis jetzt am besten?
Ja, ist eine gute Frage. Also die Stadt, muss ich wirklich sagen, ist sehr, sehr schön. Ich glaube, vom Erscheinungsbild mit einer der schönsten Städte, wo ich bisher war, also auch einer der schönsten Städte in Deutschland, würde ich sagen. Und ja, mir gefällt es einfach hier auch rauszugehen, die Stadt zu gehen, Sachen zu unternehmen. Ist einfach schön, wenn man dann auch in der Innenstadt ist, Dinge zu unternehmen. Natürlich dann auch mit dem Club zusammen. Ist ein unfassbar geiler Club. Deswegen, also ich fühle mich eigentlich sehr wohl hier. Es macht mir wirklich Spaß. Und ja, ich mag es auch, dass man hier so viele Gewässer hat, dass man überall, wo man hinschaut, eigentlich Gewässer hat. Das ist für mich sowas. Es gibt einfach so ein gutes Gefühl. In Köln war es ja auch der Rhein, in Basel war es auch der Rhein, der dort geflossen ist und das gefällt mir sehr.
Hier ist es dann die Elbe. Ja. Auch einer der Lieblingsplätze schon von dir, wenn du mal Zeit gefunden hast?
Ja, ich wohne sogar wirklich fast direkt an der Elbe. Ich wohne in Hafen City, habe wirklich einen schönen Ausblick dort auch auf den Hafen und ja, da kann man natürlich dann auch schön manchmal die Schiffe beobachten. In der App kann man auch schauen, in der Hamburg-App, was für Schiffe das sind, wo die hinfahren. Das ist schon manchmal interessant und an der Alster natürlich auch, das ist auch schön.
Ja, du hast es schon angesprochen, geboren oder aufgewachsen bist du in Schleiden in der Eifel und da noch in einem kleineren Stadtteil Dreiborn. Und das ist natürlich gar nicht vergleichbar mit so einer Großstadt. Wie ist es dahin noch zurückzukommen und wie oft siehst du noch die Heimat und wie ist es für dich dann aus deinen jetzigen Städten dann auch wieder dahin zu kommen? Was
ja,
machst
also,
du denn da und wie oft machst du das?
Also ich muss ehrlich sein, so wirklich komplett zurück in die Heimat bin ich sehr, sehr selten. Also es ist halt für mich so, ich bin halt seit der U8 schon an den FC gebunden gewesen, deswegen war ich auch oft in Köln, oft in der Stadt. Ich finde die ländlichen Regionen so als Kleinkind ist richtig schön aufzuwachsen, weil man da sehr gut draußen spielen kann, in der Natur. Und aber ich habe relativ schnell gelernt oder gemerkt, dass ich eher so ein Stadtmensch bin. Also ich bin viel lieber in der Stadt. Ich brauche ein bisschen um mich herum, wie meine Mutter ähnlich, Infrastruktur, dass man rausgehen kann, Dinge unternehmen kann, spontan sein kann. Und deswegen bin ich wirklich selten bei mir wirklich in der Heimat, weil das Einzige, was dort halt ist, außer halt meine Eltern, ist halt das Elternhaus. Und es ist halt eher so, dass wenn ich meine Familie sehen möchte, wenn ich Leute gerne sehen möchte, dass die halt wirklich dann, dass ich dafür ein bisschen mich ins Zeug lege, dass die nach hier kommen oder zu mir kommen, weil ich halt auch finde, dass wenn meine Eltern jetzt zum Beispiel nach Hamburg kommen, dass man hier viel, viel bessere Sachen unternehmen kann, als wenn ich jetzt den schweren Weg in die Heimat nehme, was auch nicht so ganz leicht ist mit den öffentlichen Netzwerk dort und dann ja dort halt nicht weiß, was ich mit meinen Eltern unternehmen soll. Deswegen ist es wirklich eher so, dass ich versuche, die Leute, mit denen ich mich gerne treffen möchte, dass die zu mir kommen.
Gibt es denn noch Anlässe, wo es sich dann doch nochmal in die Heimat verschlägt? Du hast gerade gesagt, das ist sehr selten. Weihnachten, jetzt Ostern steht vor der Tür. Sind das vielleicht noch so Events, wo man dann doch nochmal zurückkehrt? Oder wird das auch schon seit Jahren anders gefeiert im Hause Katterbach?
Das wird auch anders gefeiert, weil es ist so, ich bin der Jüngste in der Familie und wir haben eigentlich relativ schnell dann auch Weihnachten klassisch, so wie man es kennt, nicht mehr so gefeiert, weil der wichtigste Punkt ist bei uns für Weihnachten, dass man zusammenkommt, dass man zusammen Zeit verbringt und wir sind dann nicht so traditionell, dass wir dann sagen, ja, mit Weihnachtsbaum und Geschenken und dass wir alle nach Hause kommen, sondern wir waren auch oft zusammen als Familie über Weihnachten im Urlaub und haben so Zeit verbracht und so die Tage genossen, um auch mal rauszukommen, die Zeit zu nutzen. Wir machen das halt so ein bisschen anders, weil wir auch alle nicht so die Gläubigen in der Familie sind und deswegen vom Fest halt auch nicht so viel Religiöses bei uns da ist. Deswegen haben wir für uns die Punkte rausgefiltert, dass ja, wir einfach sagen, Weihnachten ist ein schöner Anlass, um zusammen Zeit zu verbringen, als Familie zusammenzukommen, egal auf welche Art. Und deswegen waren wir auch oft über Weihnachten im Urlaub zum Beispiel.
Wart ihr denn klassisch Skifahren oder?
Nee, meistens sogar auch wärmeren Urlaub. Okay. Ja, zum Beispiel in Mexiko waren wir zusammen. Das war auch sehr schön. Was noch ein Anlass ist, ist natürlich meine Oma. Also ich habe noch eine Oma, die ich auch demnächst nochmal besuchen müsste, weil sie ist schon relativ alt und sie kann natürlich nicht so einfach zu mir kommen. Deswegen ist das so ein Anlass, warum ich noch in die Heimat fahre, um sie halt zu besuchen.
Die Frage erübrigt sich wahrscheinlich nach Ostern dann. Also wenn du sagst, schon Weihnachten wird nicht groß gefeiert oder hast du da besondere Kindheitserinnerungen noch ans Osterfest?
Ja, natürlich. Als Kind haben wir Ostern ganz klassisch gefeiert. Mhm. Und aber das jetzt auch mittlerweile so, dass wir einfach diese Feiertage nehmen, um halt wirklich das Wichtigste rauszunehmen, ist, dass man zusammen Zeit verbringt. Und ich habe ja auch am 13. Geburtstag, das war auch oft über Ostern. Und dann verbinden wir das so ein bisschen immer, aber eigentlich schenkt man sich natürlich so eine kleine Aufmerksamkeit, aber nicht klassisch, dass wir jetzt im Garten Sachen verstecken. Also wir schauen halt wirklich, dass wir bei so Festen einfach die Chance nutzen und dann sagen, komm, wir treffen uns nochmal alle und unternehmen was zusammen.
Beim Stichwort Ostern und Stichwort Heimat wollten wir einmal auch darauf kommen, auf deine ersten Begegnungen auch mit dem Ball, dem Fußball, die haben auch etwas mit Ostern zu tun, wie wir gehört haben, beziehungsweise in der Zeit danach. Wie sind deine Erinnerungen an deine ersten Erlebnisse beim Fußball und was hat das mit Ostern zu tun?
Boah, also ich weiß wirklich gar nicht mehr, was das mit Ostern zu tun hat. Ich weiß nicht, was eure meine Mama mir da...
Ich glaube, das Stichwort hast du eben schon mal kurz gegeben, auch wo du sagtest, Geburtstag ist rund um Ostern und der dritte Geburtstag ist, glaube ich, so einer, ja, also, der
ich weiß, auch in Erinnerung ist. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass meine Mutter mir erzählt hat, dass ich mit 3 Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen, weil ich eventuell einen Ball bekommen habe zum Geburtstag oder... Ich habe nicht mehr so gute Erinnerungen daran, aber ich habe auf jeden Fall mit 3 angefangen, Fußball zu spielen. Damals konnte man auch noch nicht im Verein bei uns spielen, deswegen habe ich auch so ein bisschen Druck gemacht auf meine Mutter, dass sie versucht, dass sie mich irgendwie in den Verein reinkriegt, dass ich auch bei den Bambinis schon mitmachen kann, obwohl ich eigentlich noch nicht alt genug war. Das weiß ich so, dass das so meine Erinnerung ist, dass ich da... 3 auch dann schon angefangen habe, im Verein so ein bisschen mitzukicken mit meinem Bruder zusammen, der jetzt natürlich gar nichts mehr mit Fußball zu tun hat, aber damals war er noch im Verein aktiv.
Genau, sie erwähnte, dass du mit 3 Jahren angefangen hast, direkt nach Ostern, weil du vorher schon immer genervt hast mit, ich möchte auch mitspielen und mit dem Bruder mitgehen. Und dann war es soweit, du hattest Geburtstag und nach Ostern ging es dann los im Verein. Beim TuS DJK Dreiborn.
Genau, ja.
Welche Erinnerungen hast du denn noch so an die ersten Jahre dann, als es dort losging? Und wie war also das für dich, dann als ganz junger da auch mitzuspielen?
Meine Erinnerung an die Zeit damals im Verein dort ist natürlich schon ein bisschen verblasst, aber ich habe schon noch klare Situationen so aus manchen Turnieren oder manchen Spielen, die ich noch im Kopf habe. Wie ich da gespielt habe, auch so ein Kopfball irgendwie, den ich genommen habe beim Torwartabstoß, der eigentlich relativ hart war zu nehmen, aber ich habe meinen Schädel halt dann dahin gehalten. Aber sonst, die Erinnerungen sind eigentlich relativ verblasst. Aber es war trotzdem halt mit meiner Trainerin, an die ich natürlich noch gute Erinnerungen habe, die auch demnächst beim Spiel hier war, der ich auch viel zu verdanken habe dort, habe ich natürlich noch schöne Erinnerungen zusammen.
Genau, das ist Monika Hilgers, die Trainerin, mit der haben wir auch gesprochen und sie hat uns berichtet, dass du eine sehr schnelle Auffassungsgabe hattest von Fußballtechnik, von Sachen, die sie dann versucht hat, dir zu erklären. Dann hast du die sehr schnell umgesetzt. Ist das auch dein Empfinden noch aus der damaligen Zeit? Also, dass das dir alles leicht fiel im Gegensatz zu anderen vielleicht?
Ja, also ich glaube, das kam... weitestgehend natürlich dann auch über die Leidenschaft, die ich für den Fußball hatte. Wenn du wirklich Spaß an etwas hast und du wirklich mit Freude zum Training kommst und Bock hast, dich zu verbessern, dann hast du natürlich auch oder automatisch eine bessere Auffassungsgabe und lernst die Dinge noch schneller, weil du natürlich die Dinge auch lernen möchtest. Und das ist so gewesen, denke ich. Und ich denke, heute ist das auch noch ein Anspruch von mir, dass ich versuche, mich immer zu verbessern, immer nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe und mich so dann stetig zu verbessern. Also Kritik ist natürlich auch sowas, was gut ist. Ich finde, solange Kritik konstruktiv ist und man die auch auf Augenhöhe kommuniziert, ist es immer top, Kritik zu bekommen, weil nur so weißt du, wo du noch Schwächen hast, die du verbessern kannst. Und ich denke, dass das damals auch schon so war und dass ich das auch so von zu Hause mitbekommen habe.
Hat sich das damals auch in anderen Sachen gezeigt, die du gelernt hast oder noch Erfahrungen in anderen Sportarten gemacht hast, wo das ähnlich war?
Ja, also wenn man jetzt so die Schule betrachtet, war ich eigentlich, also in der Grundschule war ich immer gut, ich hätte sogar überspringen können, aber das können viele von sich behaupten und dann in der weiterführenden Schule war es auch gut. Ich hatte natürlich dann durch den Fußball eine Doppelbelastung, wo ich mich dann nicht mehr so hundertprozentig auf die Schule konzentrieren konnte, aber ich bin trotzdem immer gut durchgekommen. Ich habe immer versucht, im Unterricht so aufzupassen, dass ich zu Hause nicht mehr so viel lernen musste und hat alles sehr gut geklappt, habe dann auch mein Abitur geschafft. Und deswegen, also ich glaube schon, dass für die Dinge, die ich mich wirklich interessiere, dass ich da sehr, 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 sehr gut lernen kann.
Und das auch noch bis heute so geblieben bei anderen Dingen, die man dann adaptieren muss oder die man
lernt? Ja, also ich würde mich schon so einschätzen, dass ich sehr, sehr wissbegierig bin auch und das dann auch schnell versuche umzusetzen und anzunehmen. Und wichtig ist natürlich immer, dass ich dann das nötige Interesse auch dafür habe.
Du hast schon gesagt, du hattest die Doppelbelastung Fußball-Schule und in der Schule ist dir das auch aufgrund der Auffassungsgabe eher leichter gefallen. Wir haben gehört, du bist auch ein Schlagzeuger gewesen, also auch musikalisch begabt. Was hat das für einen Hintergrund?
Ja, also bevor ich zum FC gewechselt bin, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Jahre vorher, habe ich sogar angefangen, auch Schlagzeug zu lernen. Meine Mutter hat mir gesagt, möchtest du nicht ein Instrument lernen, weil das halt sehr viel hilft auch für die Koordination und so weiter. Und dann haben wir uns halt entschieden für Schlagzeug. Und dann habe ich, glaube ich, 8 Jahre insgesamt auch Schlagzeug gespielt. Auch noch während ich beim FC war, habe ich weiter gelernt. Irgendwann wurde es dann halt ein bisschen zu viel, aber ich denke, also ich könnte heute wahrscheinlich noch spielen. Aber ich glaube auch, dass dieses Instrumentspielen mir auch sehr viel im Sport geholfen hat und auch sehr viel geholfen hat, so ja auch außerhalb vom Fußball so eine Beschäftigung zu haben, wo ich was lernen kann und wie ich schon gesagt habe, so koordinativ auch vieles geholfen hat.
Gibt es noch andere verborgene Talente, die du hast, von denen wir noch nicht wissen?
Kommt drauf an, was man als Talente definiert, aber so, das sind eigentlich die größten, die ich bisher habe.
Vielleicht mal umgekehrt gefragt, gibt es was du gar nicht kannst, wo du auch festgestellt hast, okay, selbst das, ich habe das jetzt gesehen und ich habe es probiert, aber da bin ich irgendwie talentfrei?
Ja, also es gibt bestimmt Dinge auch, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ja, also ich glaube schon, dass wenn ich mich wirklich mit einem Thema auseinandersetzen würde, dass ich dann schon mit genug Training und Zeit dann auch schon Dinge gut machen kann. Aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, so wo ich sage, also natürlich so Dinge, die ich noch nie gemacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Surfen sagen würde, ich kann nicht surfen, aber ich würde gerne mal irgendwann Surfen lernen, wenn ich genug Zeit reinstecke, dann denke ich auch, dass ich das gut machen könnte. Aber so Dinge, wo ich sage, selbst wenn ich da viel trainiere oder Zeit investieren würde, die ich nicht schaffe, fallen mir spontan jetzt eigentlich nicht so ein.
Totaler Überflieger warst du auf jeden Fall im Fußball. Du hast es eben schon mal angeschnitten. Bereits mit 7 Jahren zum 1. FC Köln gewechselt. Muss man einmal geografisch einordnen. Sind so 70 Kilometer Entfernung zwischen deinem Heimatort und Köln. Wie ist es dazu gekommen, dass du da in der U8 gelandet bist?
Ja, die Geschichte habe ich schon öfter erzählt. Also es war halt dann damals so, dass die Trainerin vom DJK Dreimal, also Monika, auf meine Eltern zugegangen ist, also die waren auch gut befreundet und hat gesagt, ja, euer Sohn ist wirklich sehr gut und der sticht hier wirklich heraus bei den Turnieren, bei den Spielen. Monika arbeitet auch so beim DFB, die macht so mit dem DFB-Auto, fährt die zu Schulen oder zu Vereinen, kleiner Verein und macht so ein DFB-Training und kennt sich auch wirklich im Fußball aus, deswegen hat sie meine Eltern darauf aufmerksam gemacht und hat so vorgeschlagen, dass sie mir zu Weihnachten damals so ein Probetraining schenken bei Köln, wo man einfach mal dann schaut, ja, wie der Junge so mit anderen Spielern aus seinem Jahrgang, die auch denken, dass sie beim FC landen könnten, wie der Vergleich da so ist. Und das haben meine Eltern dann gemacht. Dann bin ich zum FC Probetraining gegangen und habe dort wirklich gut mitgemacht, dass es dann wirklich dann so gekommen ist, dass der FC dann zum Schluss gesagt hat, wir würden dich gerne für die U8 haben. Und dann haben meine Eltern überlegt, haben es dann erstmal sogar abgesagt, weil die Fahrt halt so weit ist, also es ist 1 Stunde Fahrt jeden Tag hin und zurück, also insgesamt 2 Stunden jeden Tag im Auto. Und dann habe ich anscheinend auch gequengelt zu Hause, als wir dann wieder daheim waren auf der Couch und habe gesagt, ich würde es gerne machen. Und dann haben sie sich dann nach Überlegung doch entschieden, das mal ein Jahr zu probieren. Es war dann so, dass der Kader aber für die U8 schon voll war und der FC dann extra noch einen extra Platz geschaffen hat, dass ich dann wirklich noch in die U8 konnte. Und dann haben meine Eltern das dann ein Jahr probiert. Meine Mutter hat sogar ihren Job aufgegeben, dass sie mich immer fahren konnte. Und dann wurde das ein Jahr 2 und dann 3, dann 4 und dann immer so weiter. Das war so die Geschichte.
Ist es auch richtig, dass dieses Probetraining am Anfang auch wieder ein Geschenk war zu Weihnachten, was sie dir gemacht haben, dass du da mitmachen durftest?
Ja, genau. Also die haben mir es zu Weihnachten geschenkt in so einem Umschlag, wo das dann drauf stand und dann konnte ich da mitmachen.
Also Ostern, die ersten Schritte nach Weihnachten gab es das Probetraining. Weitere Frage, hatte auch, du hast eben erwähnt, dass du auch die in der Schule sehr gut warst und sogar überspringen solltest. Das auch etwas damit zu tun, dass es nachher mit dem 1. FC Köln geklappt hat, weil das so gut funktionierte in der Schule?
Ja, also ich denke schon, dass das ein Faktor auch war, dass meine Eltern gesagt haben, wir machen das, weil es halt in der Schule auch läuft. Also wenn man das jetzt umdrehen würde, ich weiß nicht, wenn ich jetzt in der Schule nicht so gut gewesen wäre, ob meine Eltern gesagt haben, komm, wir machen das, sondern eher, ja, schau erstmal, dass du die Schule in den Griff bekommst und dann können wir nochmal darüber reden. Ich weiß nicht, ob das dann so gekommen wäre, aber ja, ich glaube schon, dass das so ein bisschen die Karten gespielt hat, dass ich in der Schule sehr, sehr gut war. Damals war es ja noch Grundschule. Und dass die dann einfacher sagen konnten, ja komm, wir probieren das mal.
Und die Entfernung zum 1. FC Köln, war das für dich eigentlich irgendein Thema oder gar nicht im Kopf, weil du sowieso richtig Bock drauf hattest, natürlich weiter irgendwie gut Fußball zu spielen?
Also wenn ich so zurück überlege, war es eigentlich gar nicht im Kopf. Es gab natürlich schon so ein, zwei Tage, mal wenn man so ein bisschen müde war, wo man dann nach dem Training gesagt hat, oh, jetzt noch eine Stunde fahren. Ja, ist jetzt nicht so geil, aber ich habe dann meistens im Auto einfach geschlafen oder halt auch, wenn ich direkt nach der Schule teilweise abgeholt wurde, also meine Mutter hat mich auch teilweise direkt nach der Schule abgeholt, dass wir von der Schule direkt fahren konnten, hat sie immer Essen mitgebracht, verpackt und dass ich dann da auch im Auto Hausaufgaben gemacht habe und sowas, aber wenn ich jetzt zurück überlege, war es eigentlich kein Problem für mich, weil ich halt immer trainieren konnte und am Ball sein konnte.
Und Hausaufgaben wurden dann auch später im Auto gemacht?
Ja, genau. Also wir haben sogar extra so einen VW-Bus gekauft, wo man so einen Tisch ausklappen konnte, dass ich halt da lernen konnte, Hausaufgaben machen konnte, so während der Fahrt.
Und was war der FC damals für dich? Ist das dann auch der große Club bei euch in der Region gewesen? Ich glaube, damals zu der Zeit war auch Alemannia Aachen nicht so schlecht und auf dem Radar in erster und zweiter Liga. Also das hat ja auch irgendwas mit dir gemacht. Du bist irgendwie 8 Jahre und trägst dann den Jogginganzug vom 1. FC Köln und bist da Spieler irgendwie.
Ja, klar. Also bei uns in der Region sind auch die meisten FC-Fans. Und ich war natürlich auch FC-Fan. Und sonst habe ich mit meinem Vater eigentlich immer das schlechtere Team supportet, also das vermeintlich schlechtere Team. Immer wenn wir Bundesliga zusammengeschaut haben, haben wir immer für die gehalten, die halt der Underdog sozusagen sind. Aber eigentlich waren wir dann auch immer FC-Fans. Und das war natürlich dann auch sehr besonders für mich, dass ich dann in der Jugend für den Verein spielen konnte und dann auch die ganze Jugend dort durchlaufen habe bis zu den Profis. Das war schon sehr besonders, ja.
Wie kommt das, dass ihr die Underdogs immer unterstützt habt? Ist das so ein Fable, dass man eher für die vermeintlich Schwächeren irgendwie ist?
Ja, ich weiß nicht. Also mein Vater hat das immer, also auch mit mir sozusagen, hat es mir halt so transportiert, so dass es halt geiler ist, wenn die Underdogs auch mal gewinnen. Wenn dann Bayern zum Beispiel gespielt hat gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner, das ist halt einfach auch mal geiler ist, wenn die Underdogs halt die mal schlagen, weil es halt so mehr Sensation ist, als wenn Bayern halt dann einfach 5-0 gewinnt oder sowas. Und deswegen haben wir halt immer die supported, die halt die Underdogs waren, ja.
War es auch bei anderen Sportarten so? Habt ihr noch weitere Sportarten zusammengeguckt oder?
Wir haben eigentlich immer nur Fußball geschaut, ja. Also entweder Live-Spiele oder halt dann abends auf der Sportschau halt dann die ganzen Zusammenfassungen von 3. bis 1. Liga, lief ja immer abends. Und sonst haben wir manchmal Formel 1 geschaut, also ich bin jetzt nicht so der Formel 1 Fanatiker, aber mein Vater hat halt eigentlich immer alle Sportarten geschaut, auch Winterspiele und die haben wir dann immer zusammen auf der Couch geschaut, Skispringen, Biathlon, die ganzen Sachen. Also eigentlich immer, wenn irgendein Sportevent lief, haben wir es einfach auf der Couch zusammen geschaut.
Wer waren dann so die Sporthelden deiner Kindheit? Kannst du dich da noch an einzelne Sportler erinnern?
Also aus dem Fußball war es eigentlich immer Marcelo. Also es war eigentlich erst Marcelo, als ich dann auch Linksverteidiger wurde. Das ist dann jetzt nicht meine Kindheit, weil ich bin ja auch erst seit Ende 17, Anfang 19 Linksverteidiger geworden. Und davor war es wirklich halt auch Messi und Ronaldo. Also ich bin nicht so einer, der sich so für Messi und Ronaldo entscheidet, für einen von beiden. Ich finde, beide sind besonders, weil Messi einfach so ein Ausnahmespieler ist, der natürlich auch viel gearbeitet hat, aber auch sehr viel Talent mitbringt. Und Ronaldo ist aber so ein Spieler, der halt wirklich über Mentalität und harte Arbeit und wirklich dieses immer mehr machen als der Gegner und immer mehr machen als der andere, der halt so dadurch auch sehr erfolgreich geworden ist. Und das schreibe ich ihm auf jeden Fall zugute. Deswegen bin ich nicht so einer, der sich für einen entscheidet, sondern ich hatte beide immer so als Vorbilder.
Talent ist noch ein gutes Stichwort. Hast du das damals eigentlich wahrgenommen, dass du so ein kleiner Überflieger bist? Also wir hatten es ja angeschnitten, du kommst aus dem Dorf, da leben halt nur 10.000 Leute, glaube ich, in Dreiborn.
Ja.
Ja, dass du da auch irgendwie so diesen Stempel hattest, ja, ist es das Fußballtalent hier, was für einen FC spielt? Hast du das wahrgenommen irgendwie?
Also um ehrlich zu sein, klar hat man natürlich Aufmerksamkeit bekommen, aber ich habe es wirklich nicht so wahrgenommen, weil es für mich einfach immer der Ablauf war, ich bin zur Schule gegangen, nach der Schule bin ich zum Training gegangen, habe mich darauf gefreut, habe trainiert, bin abends dann nach Hause gekommen, habe so mein Ding gemacht, habe es wirklich nicht so sehr wahrgenommen, aber man war natürlich dann schon so ein bisschen, also je älter man dann wurde, je näher es dann auch zum Profibereich gekommen ist, umso mehr hat man das dann auch wahrgenommen, weil die Leute natürlich auch gesehen haben, okay, er kommt immer näher zum Profibereich und so weiter. Aber eigentlich, also wenn ich so zurückdenke, habe ich schon relativ ausgeblendet.
Wie war das Thema Fußball bei euch in der Familie eigentlich noch verwurzelt? Deine Eltern waren jetzt nicht die typische Fußballerfamilie und dein Bruder, du hast sogar zwei, noch einen weiter, noch deutlich älteren Bruder und einen, den hatten wir ja schon, der 2 Jahre älter war, die sind auch Fußballer geworden oder eher nicht?
Naja, so eigentlich, wenn man so meinen Familienstamm anschaut, bin ich so der Erste, glaube ich, der jetzt ja Fußballer ist. Also mein Vater wollte Fußball spielen, er konnte es damals nicht so, wegen der Zeit halt damals, der Situation. Meine Mutter hat, glaube ich, Handball gespielt, so ein bisschen, aber halt auch nicht großartig, also nicht groß. Und meine Brüder sind beide so komplett eigentlich das Gegenteil von mir. So Technik, Autos, so dahin begeistert in so Computer und sowas. Kennen sich damit sehr gut aus. Auch jetzt machen beide natürlich Sport, aber jetzt nicht so die Sportskanonen. Und ich bin halt anders irgendwie als die beiden. Deswegen bin ich, glaube ich, so der Erste in der Familie, der jetzt wirklich so ein Fußballer ist.
Wie war euer Verhältnis damals, wo du jetzt sagst, ich bin irgendwie anders als die?
Ja, also anders heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht verstanden haben. Wir haben es immer richtig gut verstanden. Der ältere Bruder ist natürlich auch dann früh ausgezogen. Und trotzdem haben wir es immer gut verstanden. Also ich hatte natürlich auch Interessen, so manchmal mit denen zusammen zu zocken, so Spiele zu spielen am Computer und so weiter. Und wir haben uns wirklich immer gut verstanden, haben draußen zusammen auch gespielt, im Winter zusammen Iglos gebaut und sowas und verstehen uns heute auch noch top.
Und habt immer noch Kontakt heute auch, also auch zu dem Älteren wieder?
Ja, genau, ja. Klar. Also wir machen auch Dinge zusammen. So Firmen haben wir zusammen jetzt gemacht, dass wir das so als Familie machen, für Immobilien zum Beispiel, dass die sich darum kümmern und dafür halt dann auch Entlohnung bekommen und machen dann halt so die Dinge zusammen, dass wir zusammen auch so ein Projekt haben. Und haben auch noch gut Kontakt. Und es ist natürlich auch schön, dass wir so unterschiedlich sind, weil wir natürlich dann auch immer gegenseitig uns fragen können, wenn sie Fragen haben zu Fitness oder Sport, kann ich helfen, wenn ich Fragen habe zu irgendwelchen technischen Sachen oder Autos oder irgendwas, können die mir immer top helfen und das ist auch cool.
Und bei dem Business, wer hat da den Hut auf oder ist das dann so ein Ding, was ihr zu dritt macht? Das hattest du ja gerade angerissen, ne?
Ja, wir machen das schon zu dritt und die machen dann viel administrative Sachen und kümmern sich darum und können halt dann dadurch auch so eine kleine Bezahlung nehmen, dass wir das halt so in der Familie lassen.
Blicken wir zurück auf deine Laufbahn und wie gesagt, mit U8 oder in der U8 hast du angefangen beim 1. FC Köln, dein allererster Trainer. Der hat jetzt eine Frage.
Ja, hi Noah, moin moin. Ich habe gehört, du bist im HSV-Podcast dabei. Da wollte ich mir die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen, dich herzlich zu grüßen und habe natürlich auch noch eine Frage an dich. Du bist ja groß geworden in der Stadt des Karnevals. Ich weiß von deinen Eltern, die sind immer voll dabei. Wie erlebst du denn die eher hanseatisch kühleren Hamburger? Wie ist das für dich? Und ja, wie war vielleicht die Zeit in Basel in der Schweiz? Wie sind da die Unterschiede? Ich grüße dich. Mach's gut, Noah. Ciao, ciao.
Ja, das war Lennart Gudela, der dein erster Trainer beim FC war, als U8-Trainer und jetzt bei uns Individualtrainer im Nachwuchsleistungszentrum im HSV ist. Auch eine tolle Geschichte.
Ja, ist auch echt eine tolle Geschichte. Also ich habe damals in der U8 bei Lennart angefangen und irgendwann ist er dann nach Hamburg gekommen und ihn jetzt halt hier wiederzusehen, ist wirklich echt schon eine krasse Geschichte. Da sieht man halt, wie klein die Welt sein kann. Und ja, zu der Frage, also ja, ich war noch nie so der große Partygänger und der Feiergänger und Karneval ist natürlich schon was sehr Geiles, so mitzuerleben, aber ich bin eher da so der stille Betrachter, also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich dann halt dann die Chance ergreift und da mitten rein ins Getümmel geht, sondern ich schaue mir das gerne an. Damals halt, bei uns gab es dann noch die Umzüge, was immer schön war, wo es Kamelle gab, wo man dann die Tüten voll gemacht hat. Aber ja, der große Karnevalsgänger, wie man ihn kennt, bin ich jetzt nicht. Also bin da schon etwas ruhiger. In Basel gab es natürlich auch dann die Fasnacht. Das ist so ein bisschen anders als Köln. Also Köln ist ja wirklich Eskalation. Ja, alles abgeht, ja. Basel ist sehr, also da liegt man schon mehr Wert, glaube ich, aufs Verkleiden und einfach auf die Stimmung, also die Stimmung im Sinne von Karneval, wie es gedacht ist. Und ja, also da bin ich aber nicht so der sich da immer ins Getümmel geworfen hat, sondern ich fand es immer cool anzusehen, habe es immer beobachtet und habe mich da aber auch relativ rausgehalten. Deswegen, also meine Eltern auch eigentlich, also immer nur die Umzüge mitgemacht und das war es eigentlich auch.
Gab also keine wilden Verkleidungsgeschichten noch mal früher?
Nee, oder? Also es war, in Köln ist immer so, dass man dann sich auch zum Training an dem Tag verkleidet, was auch ganz witzig ist. Das haben wir auch in der Jugend schon gemacht, aber dass ich jetzt irgendwelche Karneval-Stories habe von mir, also wirklich, wenn ich welche hätte, würde ich sie erzählen, aber ich habe halt echt keine. Da gibt es jetzt nicht so viel.
Hast du das Kostüm denn gewechselt oder jedes Jahr das gleiche? Und falls ja, was waren so deine Highlights dann da?
Ja, ich bin, glaube ich, einmal als Banane gegangen. Dann einmal als Militär, so der Klassiker. Und sonst Zombie, glaube ich, noch. So an die Dinge, die ich mich erinnere, so einfach Sachen kaputt geschnitten, so ein bisschen Blut drauf und sowas gemacht. Das waren, glaube ich, so die Highlights.
Wie sieht es ansonsten mit den Mentalitätssachen aus? Unterschiedliche Art. Lennart hat es auch ein bisschen angesprochen. Unterkühlte Norddeutsche sagt man den Menschen hier ja immer nach. Dafür die Rheinländer sehr laut, impulsiver, viel schneller so als im Gespräch auch, wie nimmst du das wahr hier und wie hast du es vielleicht auch in Basel wahrgenommen, in der Schweiz? Also das waren ja jetzt so deine Stationen.
Ja, also in Köln ist es so, die Leute sind wirklich so sehr, sehr locker, offen. Mir wurde also von ein paar Hamburgern selber, die auch schon in Köln waren, gesagt, immer ein gutes Beispiel ist, wenn du in eine Kneipe reingehst in Köln und da sind Leute, die grüßen dich, die sagen direkt, komm, setz dich doch her, wir trinken ein und so locker offen. Und in Hamburg ist eher so, du kommst rein und die Leute sind so ein bisschen seriöser, ein bisschen geschlossener, was nicht schlecht ist, aber halt einfach so ein bisschen seriöser, kühler für sich, so ein bisschen. Aber ich finde beides eigentlich gut. Also ich mag es auch gerne, wenn die Leute sehr so seriöser sind, dass man halt in der Stadt auch sieht, sehr vornehm, aber natürlich sind auch Leute toll, die sehr offen sind. Also ich mag also beides eigentlich.
Mischung so aus beiden. Sehr gut. Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Gemeinsam zum Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern. Locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld sein. Das zeichnet die Edward-G-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort seit Oktober vergangenen Jahres eine 4-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Edward G verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
Ist immer schwer, sich selbst zu beschreiben, aber bist du auch eher so ein zurückhaltender Typ? Also wie würdest du selber so auf Menschen zugehen? Wie würdest du dich da einschätzen?
Ich glaube, es kommt ganz drauf an, mit wem ich bin, aber eigentlich bin ich niemand, der so Angst hat, Kontakt aufzunehmen oder Angst hat, jetzt irgendwie zu sprechen. Und ich glaube, wenn man gut mit mir ist und mich gut kennt, also auch jetzt in der Mannschaft, bin ich schon eigentlich auch sehr crazy drauf teilweise. Mach viel Spaß, versuch euer Spaß reinzubringen und auch so Spaß auszustrahlen. Und ja, also ich kann schon sehr verrückt sein, aber ich kann auch sehr seriös sein. Also ich bin eigentlich so eine Mischung aus beiden.
Scheint auf jeden Fall ein Lautsprecher in dir zu stecken, wenn man den dann richtig einstellt und der in der richtigen Atmosphäre ist, wie du sagst.
Ja.
Du hast jetzt schon mehrfach betont, dass du beim FC dann alle Jugendmannschaften durchgelaufen bist, U8 bis U19, also ein ganzes Jahrzehnt FC-Nachwuchs. Wie hast du das erlebt damals? Nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie war das? Du bist später auch ins Internat noch gewechselt.
Ja, also ich bin, bis ich 15 war, wirklich jeden Tag eine Stunde gefahren, eine Stunde zurück. Habe wirklich eigentlich, wie ich eben gesagt habe, relativ monoton, aber es ist mir gar nicht so monoton rübergekommen, weil halt der Fußball nicht so monoton war. Aber ja, zur Schule gegangen morgens, danach zum Training gefahren und dann nach dem Training nach Hause geschlafen und am nächsten Tag wieder zur Schule. Aber es war halt einfach immer das Besondere. Also das Training war immer das Highlight und es hat einfach so viel Spaß gemacht und war auch abwechslungsreich mit den Hallenturnieren damals oder mit den Auswärtsspielen generell oder Übernachtungsturniere, die man hatte. Dann auch Trainingslager hatte man ja schon auch relativ jung. Das ist einfach die Abwechslung damals für mich war, die ich gebraucht habe. Und zu Hause in meiner Heimat hatte ich auch immer so einen Freund, mit dem ich wirklich auch meine ganze Jugend dann da verbracht habe, meine ganze Kindheit. Wir haben viel Scheiße gebaut auch, viel zusammen gemacht. Das war sehr schön. Und dann bin ich mit 16 ins Internat gewechselt, dann ins Sportinternat Köln, dann auch dort auf die Schule gegangen, ins Apostelgymnasium und hat natürlich sehr viel Zeit gespart, weil die Fahrt halt weggefallen ist und hatte dann erst einmal auch so das Stadtleben richtig, dass ich wirklich auch dann in der Stadt gewohnt habe und es war auch sehr, sehr cool, immer mit den Jungs aus der Mannschaft nach dem Training was gemacht, mit den Jungs aus dem Internat, was unternommen in der Stadt und ja, war so eine sehr schöne Zeit, die Jugend durch.
Gab es da Umstellungsprobleme für dich, als du dann auf einmal doch im jungen Alter von zu Hause weg warst und dann in Köln auf dich so ein bisschen noch mehr gestellt warst?
Ja, also es war schon eine Umstellung, weil man halt also am Anfang sich schon dran gewöhnen musste, ein bisschen so einleben musste ins Internatsleben. Und die Zeit da, aber das Internat in Köln ist top. Man hat dort Top-Pädagogen, die einem auch unterstützen und es auch einem einfacher machen. Und so weit entfernt waren meine Eltern natürlich auch nicht. Meine Mutter sind immer zu den Spielen natürlich dann gekommen oder auch teilweise auch einfach zum Training gekommen. Ab und zu, wenn die Zeit da war, also meistens nur zu den Spielen. Und meine Mutter hat mir natürlich dann auch so ein bisschen geholfen, dass ich da mich zurechtfinde und dann ging es aber auch wirklich relativ schnell, dass ich dann selbstständig dort leben konnte.
Jetzt hast du vorhin gesagt, mit dem einen Kumpel habt ihr ein bisschen Scheiße gebaut auch. Wie hat sich das geäußert auf dem Dorf, beziehungsweise dann auch später im Internat? Haben wir auch schon die wildesten Geschichten von dem einen oder anderen gehört. Was sind da so ein paar Top-Stories, die du vielleicht zum Besten geben kannst?
Ja, also im Dorf macht man so die Klassiker. Also wir haben mal ab und zu Klingelstreich gespielt. Wir haben mal so beim Nachbarn so Blätter durch den Briefkasten geschoben. Warum auch immer, ich weiß nicht, einfach für den Adrenalinkick. Dann haben wir mal irgendwann.
Also Laubblätter oder beschriftete
Blätter? Ja, so Laubblätter. Ja, okay. Laubblätter. Ja. Dann haben wir mal so bei so einem anderen Dorf, wo haben wir so Steine beim Teich einfach so reingeworfen, das so schön geplatscht hat. Musste mein Vater und sein Vater die dann nachher wieder rausholen. Und ja, man hat schon, also man hat halt einfach so ein bisschen Scheiße gebaut, aber nie, dass man war jetzt nicht so der Dorfrüpel, aber so typische Sachen halt, so ein bisschen Spaß gehabt einfach. Dann halt immer diesen Adrenalinkick gehabt, wenn man dann weggelaufen ist, sich versteckt hat.
Typische Kinderstreiche so.
Ja, genau. Ja. Kinderstreiche einfach gespielt.
Und später im Internat dann, wenn die große, weite Welt mit einer Großstadt auch auf einen wartet, wie war da das Leben außerhalb von Fußball?
Ja, es war auch cool, weil das Internat relativ locker ist. Es gab so ein Basketballfeld, so ein halbes in der Mitte. Also das Internat war so ein Gebäude, so ein Viereck, und in der Mitte war halt so ein halbes Basketballfeld, wo man halt auch viel gespielt hat, 21. Es ist halt auch ein Sportinternat, also nicht nur Fußballer, sondern auch andere Sportarten. Gab es natürlich dann auch ein paar Basketballer, Eishockeyspieler, mit denen man dann auch so manchmal Eishockey, also nicht auf dem Eis natürlich, sondern da im Hof gespielt hat oder mit dem Basketballer zusammen, so Basketball, also war schon sehr cool. Natürlich auch ab und zu gegenseitig so Streiche gespielt, und ja, war auch sehr schön, also die Zeit im Internat.
Wir hatten das Thema dann fußballerisch im Internat, dass du auch vom Flügelstürmer zum Außenverteidiger geworden bist. Wann ist denn das eigentlich so passiert und wer war da der ausschlaggebende Faktor?
Also ich glaube, das war so die Übergangszeit von, also ich habe ja immer eine Jugend höher gespielt, so die Übergangszeit, ist irgendwas rausgefallen.
Ein Tisch auseinandergenommen hier, hat sich die Zuhörer fragen, was Rums gemacht hat, alles gut, hält er noch.
Die Übergangszeit von der U17 zur U19, damals Rutenbeck meinte, glaube ich, dass ich linker Flügel gut beherrsche und gut kann und es im Profifußball wichtig ist, dass man auch andere Positionen beherrschen kann, und meinte dann damals, dass ich, wenn ich linker Flügel spiele und dann auf Linksverteidiger gehe, dass ich weiß, wie so ein Flügelspieler tickt im 1 gegen 1, im Zweikampf. Ich natürlich jetzt nicht der ausgebildete Defensivspieler bin, aber so halt auch die Möglichkeit habe, die Linksverteidigerposition zu lernen. Es war sogar dann auch angedacht, mich ab und zu sogar auf die 6 mal zu bringen. Dafür war dann nicht mehr die Zeit, weil es dann auch relativ schnell auf hochging zu den Profis, aber ja, das war so der Gedankengang damals, dass ich dann angefangen habe, Linksverteidiger zu spielen.
Und bei den Profis wurde es dann auch Linksverteidiger. Genau. Du hast dein Debüt am 5. Oktober 2019 gefeiert gegen Schalke 04.
Genau,
1:1. 18,5 warst du da, roundabout.
Ja,
Wie sind deine Erinnerungen an die Premiere in der Bundesliga?
Ja, also da habe ich natürlich nicht so verblasste Erinnerungen. Also da kann ich mich noch klar dran erinnern. Es war wirklich dann so, dass Achim Bayerlotzer war damals Trainer, er dann beim Abschlusstraining gesagt hat, dass ich mir die Chance verdient habe, durch meine Leistung auch in der zweiten Mannschaft, meine Leistung im Training, dass er mir da vertraut, dass er mir jetzt Einsatzzeiten gibt. Jonas Hector hat er damals auch für die 6 gepackt. Und ja, dann war es auch direkt, es war halt direkt Startelfdebüt. Da hatte man natürlich schon eine Anspannung, Nervosität, aber die Jungs haben einen da auch ja, gut unterstützt, gut zugeredet, gesagt, man soll einfach sein Ding machen, Spaß haben. Und genau, ich glaube dann, als das Spiel angefangen ist, war es wirklich auch Adrenalin und ja, dass man wirklich auch die Nervosität so ein bisschen abgeschaltet hat, weil man halt so einen Adrenalinkick hatte, dass man einfach gespielt hat.
Aber du hast es einen Tag vorher erfahren und hattest dann schon 24 Stunden Zeit, dich drauf.
Genau, ja, das war natürlich auch ein bisschen ein Vorteil, wenn ich direkt in die Kabine komme und dann auf einmal bin ich Startelf. Na, das war ein Vorteil, ja.
Kann Vor- und Nachteil sein.
Das ist auch viel Zeit nachzudenken, ne?
Ja, kann natürlich auch ein Nachteil sein, aber für mich war es damals ein Vorteil. Ja.
Wie hast du das damals verarbeitet? Kannst du dich da noch daran erinnern, wie es nachher in dir aussah, in den Katakomben, dann in der Kabine nach dem Spiel auf Schalke?
Ja, es war unfassbar. Also ich habe auch ein gutes Spiel gemacht und wir haben natürlich auch in der letzten fast sogar 90. Minute, also hat Jonas noch das 1:1 gemacht nach einer Ecke, wo wir dann natürlich auch noch einen Punkt geholt haben. Und das war unfassbar. Also danach in der Kabine zu sitzen, erstes Bundesligaspiel hinter sich, Beine waren wirklich sehr, sehr schwer, weil ich glaube, ich bin auch sehr, sehr viel gelaufen, weil ich halt so viel Adrenalin hatte auch. Heute laufe ich natürlich auch noch viel, aber da bin ich noch mehr gelaufen, glaube ich. Und ja, war wirklich sehr, sehr toll.
Wie viele Nachrichten hattest du auf deinem Handy?
Einige.
Ja. An die 100 oder?
Ja, ich glaube mehr.
Also mehr sogar, ja. Also,
die ist danach explodiert.
Ja. Explodiert bist du auch danach. Du bist einer der Shootingstars im Team vom FC Köln gewesen, hast dich in der Bundesliga festgespielt. Wie hast du diesen Schritt erlebt, dass es halt ja nicht nur das Profidebüt gab, sondern dann auch direkt etabliert und ja steil bergauf und viel mehr Aufmerksamkeit und ja halt Profi-Dasein?
Ja, also ich habe nach dem Spiel, glaube ich, auch fast jedes Spiel danach gespielt. Ich war dann einmal leider zwischenzeitlich verletzt, aber habe dann, glaube unter Achim Beierlotzer 20 Spiele oder so bestritten, viele von Anfang an und natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit erregt. Und es ging schon alles sehr schnell, also im Nachhinein, wenn ich zurückdenke, hatte ich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, was gerade passiert um mich herum. Und hab's auch noch nicht so wahrgenommen, der Explosion. Ja, aber also man hatte natürlich schon trotzdem die Aufmerksamkeit gespürt, aber halt wie gesagt nicht so viel Zeit, das richtig einzuordnen und richtig Gedanken zu machen.
Du bist sogar ausgezeichnet worden mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold zweimal, einmal 2018, dann 2020. Hat das auch in dem Sinne nichts noch zusätzlich bewirkt, dass man irgendwie noch Druck gespürt hat, sondern du hast im Grunde da einfach Spaß und es lief wie im Flow, kann man das so sagen?
Ja, also man kann so sagen, dass ich dadurch, dass ich einfach Spaß am Fußball hatte und einfach ja, wie du gesagt hast, so ein Flow war, habe ich die Auszeichnung bekommen, habe natürlich schon gemerkt, okay, schau mal, ich wurde jetzt hier ausgezeichnet mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold, aber wurde auch dann von meinen Eltern, auch von meinem Berater, von meinem Umfeld relativ schnell aufgeklärt, also was heißt aufgeklärt, aber mir wurden relativ schnell die richtigen Gedankengänge auch zu der Medaille gegeben, dass das halt wirklich auch eine Auszeichnung ist, die über die Vergangenheit spricht. Und es wichtig ist, dass man die annimmt, dass man stolz darauf sein kann, aber dass man die auch abhakt und sich dann weiter auf die Zukunft fokussiert, weil es nichts bringt. Also in der Zukunft hilft mir die Medaille eigentlich nicht viel, sondern ich muss dann schauen, dass ich weiter hart arbeite und dann in Zukunft weiter die Leistung anknüpfe.
Ist dir das leicht gefallen damals, dieses Mindset so zu übernehmen? Also ich kann mir vorstellen, bis eben 18,5 Jahre verdienst dann ja auch ab dem Zeitpunkt irgendwann recht viel und dann kommt ja so das, wofür du so viel Arbeit reingesteckt hast, wird ja irgendwie zurückgezahlt. Und du bist, wie du sagst, auf so einer Welle der Euphorie und im Flow.
Ja, also es waren natürlich schon sehr viele schöne Momente und auch sehr viele euphorische Momente, aber mir wurde von zu Hause immer mitgegeben, dass man immer schaut, dass man trotzdem bodenständig ist, dass man die Sachen richtig einordnet und dass man schaut, dass man wirklich dann in der Zukunft weitermacht und nicht irgendwie nachlässt oder irgendwie ja weniger macht, nur weil es jetzt halt gerade läuft.
Es ging danach, du hast es angesprochen, du hast 40 Mal Bundesliga gespielt, dann ging es irgendwann, kam das so ein bisschen ins Stocken. Es gab dann in der Saison 21-22, nach der erfolgreichen Relegation übrigens, nur einen Bundesliga-Einsatz noch mit 15 Minuten und dann so ein, ja, ist man so ein Einbruch, kann man schon sagen. Hast du das auch, du hast es ja auch schon mal gesagt, auch schon so wahrgenommen, dass es dann auch mal einen Knick geben kann in der Karriereleiter?
Ja, also wenn ich wieder zurückdenke, war es schon so, dass, also wir hatten diese Klassenerhaltssaison, die auch generell nicht so einfach war, für mich auch, weil sehr viel Druck da war und zudem war noch Corona, die Fans waren nicht da, also es war schon keine einfache Saison und ich würde auch selber sagen, also da bin ich auch ehrlich, dass meine Leistungen schwanken waren, also ich habe mal ein solides Spiel gemacht, dann habe ich wieder ein gutes Spiel gemacht, dann habe ich aber auch mal ein schlechtes Spiel gehabt und es war wirklich auch dann schwierig, so konstant meine Leistung abzurufen, wo ich dann auch wirklich an meine eigene Nase packen muss und es aber auch so ist, dass es natürlich auch viele Situationen sind, wo ich als junger Spieler auch erstmal lernen muss, umzugehen. Und deswegen war es schon schwierig dann. Und dann unter Baumgart war es so, dass ich dann ein bisschen außen vor war, dass er mir gesagt hat, dass er nicht mit mir auf Linksverteidiger plant. Und das war halt dann schwierig. Dann wurde ich teilweise auch in die zweite Mannschaft gesteckt, was auch sehr, sehr schwierig war, mental damit umzugehen, weil man war ja auf einem richtig guten Weg und dann auf einmal kommt so ein Knick. War nicht einfach, damit umzugehen, aber wenn ich wirklich so auf diese Knickphase jetzt zurückschaue und schaue auch, wie ich als Person damals war, wie ich als Person jetzt war, dann würde ich sogar sagen, dass das so auch für mich persönlich vor allem eine der wichtigsten Phasen bisher in meiner jungen Karriere war und auch für mein Leben generell als Mensch eine sehr, sehr wichtige Phase, weil ich viele Dinge hinterfragt habe, viele Dinge reflektiert habe, auch mich besser kennengelernt habe, auch mich verbessert habe als Mensch und mit Dingen umzugehen. Deswegen bin ich sogar sehr, sehr dankbar eigentlich für diese Phase, dass ich jetzt diesen Knick hatte und von da aus jetzt wieder angreifen kann.
Wer hat dir in dieser Situation geholfen oder bist du auch jemand, der viel mit sich selber ausmacht und sich dann selber hinterfragt und das, was du jetzt auch ein bisschen erklärt hast, selber für sich klar macht?
Also ich glaube, am Anfang war das Problem, dass ich jemand bin, der viel mit sich selber hadert und versucht selber die Dinge wieder gerade zu rücken. Aber wenn du so jung bist und als Spieler, kann es schnell sein, dass, also du hast halt keine Erfahrung damit. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass du dir dann da wirklich Hilfe nimmst oder mit Leuten in deinem Umfeld sprichst, die dir auch einen anderen Blickwinkel geben, die dir vielleicht auch sagen, was Sache ist, sagen, schau mal, guck mal, du veränderst dich gerade so oder du lässt dich schleifen oder du darfst dir nicht zu viel Kopf machen. Weil, ja, also es ist nicht einfach, wenn du 19, 20 Jahre bist, dann mit so einer Situation ganz, ganz alleine umzugehen. Und normalerweise bin ich jemand, der Dinge für sich selber klärt, aber habe auch in dieser Phase gelernt, dass es wichtig ist, da nicht zu, wie sagt man, also zu stupide zu sein, dass ich sage, ich kläre es mit mir selber, sondern dass es auch wichtig ist, dass man sich Hilfe und andere Meinungen und andere Standpunkte anhört und die dann auch bearbeiten kann.
Hast du auch gelernt, andere Sachen anzunehmen? Hast du deswegen vielleicht so viel mit dir selber ausgemacht, weil du gar nicht andere Sachen hören wolltest? Oder musstest du das erst lernen?
Ja, also es kann natürlich auch sein, dass ich halt auch lernen musste, dass ich andere Sachen annehme und andere Standpunkte auch akzeptiere und auch vielleicht sogar hinterfrage, ob da nicht so, vielleicht sowas Wahres dran ist. Weil ich glaube, ich jemand war, der immer sehr von seiner Meinung dann überzeugt war und sich dann auch nicht seinreden lassen wollte und dann halt auch immer ja sehr, sehr steif auf dieser Meinung beharrt habe. Und ich glaube schon, dass ich dadurch durch die Phase gelernt habe, dass es wichtig ist, auch andere Standpunkte mit einzubeziehen und dann auch einzusehen, dass man halt vielleicht falsch liegt oder Dinge falsch gemacht hat oder Dinge besser machen kann.
Wer hat dir denn in dieser Phase konkret am meisten geholfen? Waren das welche aus dem familiären Umfeld oder Trainer? Oder aber du hast auch mal gesagt, dass du dir einen Mentalcoach auch gezielt gesucht hast und mit dem gearbeitet hast. Also dann sogar eine Person von außen, die vielleicht auch einen ganz anderen Blickwinkel hat.
Ja, also ich habe Mentalcoaching gemacht, aber nicht klassisch. Also ich finde, es gibt Unterschiede im Mentalcoaching. Es ist eher so Performance-Coaching. Also ich habe wirklich jemanden gebraucht, der sich mir gegenübersetzt, der mir jetzt nicht irgendwelche Atemtechniken zeigt. Er kann natürlich auch helfen oder irgendwelche anderen Techniken, wie man runterfahren kann oder die Ruhe bewahren kann, sondern ich habe jemanden gebraucht, der sich mir gegenübersetzt und mir klar die Meinung sagt, klar die Standpunkte aufzeigt, die es gibt und auch hart ist, also hart, aber fair ist und sozusagen die Augen teilweise öffnet oder halt auch einfach, wenn ich andere Standpunkte einnehme, zeigt, dass die Situation gar nicht so schlecht ist, wie sie ist oder die Chancen aufzeigt, die es gibt und auch so eine gewisse Selbstfindung im Gespräch halt dann verursacht, dass ich lerne, oh, ich bin vielleicht gar nicht jemand, der so im Rampenlicht stehen möchte, sondern ich bin jemand, der lieber einfach sein Ding macht und gar nicht so die Aufmerksamkeit braucht von medial. So Dinge halt einfach, die man dann halt durch dieses Gespräch besser über sich selber erfährt, und das habe ich gebraucht. Und dann natürlich auch meine Eltern, meine Freundin, mein näheres Umfeld generell, die natürlich dann auch mit mir geredet haben und mir auch die Sachen, andere Standpunkte oder andere Sichtweisen aufgezeigt haben. Wo es halt dann natürlich immer der Fall ist, dass man oft halt bei so familiären Kontakten so ein bisschen Gefahr läuft, dass sie einem halt manchmal nicht die Wahrheit sagen. So, deswegen habe ich jemanden gebraucht, der sich da nicht so viel interessiert, ob er mir jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, weil es ihm egal ist, ob er mich verletzt oder nicht, sondern einfach mit jemandem, mit dem ich arbeite, der mir da wirklich dann klipp und klar aufzeigt, guck mal, du bist so, das ist so, das ist so, und da das Knall ist manchmal knallhart, aber so kommt man nur weiter.
Ja, wie hast du das erlebt? Also wann hast du den überhaupt kennengelernt, den Performance Coach? War das noch zur Zeit in Köln oder schon dann später, als du zu Basel verliehen warst? Die erste Frage, und dann da Anschluss, wie bist du dann damit umgegangen, wenn da einer dir gegenüber sitzt, der dir knallhart auch mal ein paar Ansagen macht? Wäre jetzt eher so der erste Abwehrmechanismus, wo du sagtest, ich habe mal eine klare Meinung, hat Unrecht, ich sehe das anders.
Also das war damals in Basel, wurde mir vorgeschlagen, Holger Fischer heißt der. Der hat auch Bücher ausgebracht, ich habe auch das eine Buch gelesen, das heißt Karrierekiller, wo man dann, egal ob man jetzt Business-Karriere macht oder Sportkarriere, also nicht nur Fußball, sondern generell, wo es um Karriere geht, wo er aufweist, was für Situationen es gibt auf dem Karriereweg. Und
Merlin, Junge. Merlin Polzin schaut dir gerade rein.
Der einem dann, wo drin steht, was für Gefahren auch lauern können, mental, ist wirklich ein Top-Buch, habe ich gelesen und habe natürlich dann auch mit ihm gearbeitet. Also es war 2,5 Stunden von Basel weg, Richtung, wir waren dann am Trainingslager Spöckhof mit der FC, da in der Nähe war das. Genau, und dann habe ich mich mit ihm hingesetzt, 2 Stunden, und er hat knallhart mit mir geredet, aufgezeigt, Fragen gestellt, die auch nicht so leicht sind, wo man dann wirklich erstmal überlegt und wo man dann auch ein bisschen verbufft ist und auch manchmal nicht weiß, was man antworten soll. Dann auch hat er auf Art und Weisen geachtet, wie ich rede. Also zum Beispiel habe ich richtig oft eigentlich gesagt, und das hat ihm so ein bisschen gezeigt, dass ich so nicht so komplett sicher bin in dem, was ich sage, weil ich mache es jetzt auch manchmal noch, aber wenn man halt immer eigentlich sagt, dann ist es halt, also es ist immer was anderes, wenn ich sage, eigentlich bin ich gut oder ich bin gut. Und so Dinge hat er dann aufgewiesen, und es war wirklich danach, habe ich diese 2,5 Stunden Rückfahrt auch gebraucht, um nochmal so ein bisschen nachzudenken. Das war top, und mit ihm habe ich jetzt immer noch Kontakt, also wir versuchen eigentlich so jeden Monat oder jeden zweiten Monat so ein Telefonat zu machen, aktuellen Standpunkt, zu schauen, ob ich irgendwelche Dinge habe, die ich nochmal besprechen möchte. Ob es Dinge gibt, die ich vielleicht machen kann, die für mich gut sind. Zum Beispiel bin ich jemand, der Beschäftigung neben dem Fußball braucht. Oft wird es ja heute medial einem auch irgendwie immer schlecht gelegt, wenn man sich außerhalb des Fußballs mit anderen Dingen beschäftigt. Da wird immer schnell gesagt, ja, der beschäftigt sich auch zu viel damit, oder der hat seinen Kopf auch nicht beim Fußball, sondern beschäftigt sich damit. Aber ich glaube, für viele Spieler ist es auch wichtig, sich außerhalb des Fußballs mit irgendwas zu beschäftigen, weil bei mir zum Beispiel ist es so, hat er mir erklärt, wenn ich außerhalb der Beschäftigung, außerhalb des Fußballs etwas habe, zum Beispiel Studium, gibt mir das so eine gewisse Sicherheit auch außerhalb des Fußballs, und mein Kopf wird, mein Gehirn wird mit Dingen gefüttert außerhalb des Fußballs, die halt nicht mit Fußball zu tun haben, und dann habe ich manchmal halt auch nicht so viel Zeit außerhalb des Fußballs, mich dann noch mit Fußball zu beschäftigen. Im Umkehrschluss, wenn ich das nicht machen würde, zum Beispiel, ich komme vom Training nach Hause, sitze auf der Couch, denke die ganze Zeit über Training nach, über Spiel nach, hadere dann mit mir über irgendwelche Situationen, aber bei mir ist es so, also wenn ich auf dem Platz bin, ich brauche einen freien Kopf, dass ich performen kann, Wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dann leidet meine Leistung darunter, und das sind so Dinge, die er mir aufgezeigt hat.
Ja, super interessanter Einblick, den du da geteilt hast. Danke dafür. Ist das was, was du generell auch sagst, was vielleicht mehr Profisportler machen sollten? Also klar, jeder tickt da für sich und hat seine Eigenart. Nichtsdestotrotz, das ist ja, da hört man ja so ein bisschen raus, mal weg von dieser Rolle Fußballer zu sein, sondern auch das Leben hat viel mehr Sachen noch irgendwie für mich bereit, und da auch nochmal reingegangen. Was machst du denn konkret als Beschäftigung? Du hast Studium gerade gesagt. Welcher Bereich ist da der den Kopf füttert?
Also das Ding ist, dass meine Freundin versucht, nebenbei so ein bisschen was mit Mode zu machen, und sie macht da jetzt auch so eine Modedesign-Ausbildung und versucht auch jetzt so irgendwann auch mal was rauszubringen, so Kollektion. Und ja, ich interessiere mich auch schon dafür, wie das so alles abläuft, und deswegen studiere ich jetzt Fashion Management. Also das ist so, also ich wollte erst BWL studieren, aber das war mir dann so ein bisschen zu mathematisch oder zu stupide, deswegen habe ich mich dann so ein bisschen präziser halt für Fashion Management entschieden, weil da lernt man im Endeffekt auch, wie man halt eine Firma leitet. Also das wollte ich eigentlich lernen, wie man so Business macht, aber halt so ein bisschen präziser auf Fashion, um halt dann eventuell, wenn meine Freundin da sich was aufbauen kann mit mir zusammen, dass ich sie da unterstützen kann. Und ja, generell, also ich finde halt, dass bei uns in der Gesellschaft heutzutage die Menschen viel zu sehr, viel zu oberflächlich beurteilt werden und viel zu schnell in Schubladen gepackt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Beispiel nochmal raushole mit Gnabry, wie er bei der Fashion Week war. Also natürlich ist danach abhängig, was für eine Leistung er bringt, aber es wird ihm dann immer schnell vorgeworfen. Also nehmen wir mal an, er geht zur Fashion Week und danach macht er einen Hattrick. Dann sagt jeder, geh jede Woche zur Fashion Week vorm Spiel. Aber vielleicht braucht er das als Ablenkung. Natürlich ist dann, aber es, also ist dann von uns in Deutschland, von der Gesellschaft einfach so schnell und einfach in Schublade gesteckt, ja, weil der bei der Fashion Week war, hat er seine Leistung nicht gebracht. Ja, weil er sich mit zu vielen anderen Dingen beschäftigt, hat er seine Leistung nicht gebracht.
Es werden schnell Schlüsse daraus
also
gezogen.
Also es wird sehr, sehr schnell geurteilt einfach. Wenn man bei mir zum Beispiel in der Jugend gesagt hätte, wenn ich ein schlechtes Spiel mache, ja, weil du Schlagzeug nebenbei spielst, hast du deine Leistung nicht gebracht. Und ich sage dann aber, weil ich eben Schlagzeug spiele, kann ich meine Leistung besser bringen. Das ist ja eine komplett andere Sichtweise. Und man muss sich einfach als Profi selber, als Sportler immer an die eigene Nase fassen. Was hilft mir? Was bringt mich weiter? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nebenbei studiere, hilft mir das beim Sport? Oder wenn ich mich vor dem Spiel, wenn ich vor dem Spiel noch in die Stadt gehe und was unternehme, ist das besser, als wenn ich zu Hause bleibe und mich ausruhe? Muss man einfach selber schauen, was für einen das Beste ist. Und bei mir hat es halt sehr geholfen mit dem Mentalcoach, dass ich halt diese Dinge für mich finde. Natürlich gibt es sportliche Grundlagen, dass es natürlich nicht keinen Sinn macht, sich einen Tag vor dem Spiel Süßigkeiten und Burger reinzuhauen. Aber selbst da könnte man ja vielleicht bei irgendjemand individuellem sagen, jemand, der sich Süßigkeiten und Burger vom Spiel haut, bringt es für die Leistung später. Aber da muss jeder wirklich schauen, was für einen das Beste ist, aber immer mit dem Ziel, dass man sich halt im Fußball und dort, wo man halt Leistung abrufen muss, verbessert. Und die Gesellschaft heutzutage ist halt leider so, dass es nicht oft hinterfragt wird, sondern einfach schnell geurteilt wird und schnell auch dann kritisiert wird, sage ich mal. Und ich finde einfach, dass man da ein bisschen offener sein kann und das erstmal hinterfragen, bevor man halt zu schnell urteilt.
Um weiterzukommen, bei dir hast du sportlich auch eine neue Herausforderung gesucht, bist über den Umweg Basel dann auch zum HSV gekommen. Wie sehr nimmst du das, was du jetzt erzählt hast, hier auch an, und wie sehr hilft dir auch der HSV oder dieser Wechsel, das nochmal zu bestätigen, um besser damit umzugehen, was du eben beschrieben hast mit der Art, einfach fußballerisch wieder Leistung zu bringen und auf einem guten Weg zu sein?
Ja, also jetzt hier beim HSV fühle ich mich erstmal sehr, sehr wohl. Und das Trainerteam ist auch so, dass die immer mit einem sprechen, immer schauen, auch Kritik geben, wo man sich verbessern kann, aber immer auf einem in einem Austausch, dass man sich halt wirklich auch verbessert. Also nicht einfach Kritik, um halt zu kritisieren, sondern immer Kritik, um halt auch voranzukommen. Und ich kann auch immer nachfragen, wenn ich irgendwelche Fragen habe, ob ich mich da so stellen muss oder ob ich den Ball so besser spielen kann, was auch wirklich top ist. Und genau deswegen, also es ist schon sehr, sehr gut hier, das Umfeld ist top, um wirklich besser zu werden. Und man kann von keinem Spieler verlangen, dass er jedes Spiel fehlerfrei spielt, aber immer dann schauen, dass man wirklich dann immer die Spieler analysiert, sich selber hinterfragt, zusammen mit dem Trainerteam, dass man halt die Fehler abstellen kann oder verringern kann oder sogar wirklich dann fehlerfrei, so gut wie fehlerfrei versucht, die Spieler anzugehen.
Welchen Anteil hatten denn Tim Walter und das Spielsystem in der gesamten Entscheidungsfindung zum HSV, diesen Schritt auch zu gehen, ausgemacht?
Also von Natur aus bin ich jemand, der Dinge gerne spielerisch löst. Dadurch, dass ich halt auch Flügelspieler war, auch damals viele Dribblings gemacht habe, bin ich jemand, der wirklich nicht so sehr der Fan von Langholz ist. Deswegen war das wirklich auch ein wichtiger Punkt, weil wir hier Fußball spielen wollen, zocken wollen und ja, den Ball laufen lassen wollen, aber auch in den richtigen Situationen auch mal ein Dribbling einbringen wollen und mutig spielen wollen, war es schon ein Punkt, hier hinzukommen. Und es macht einfach Spaß, an diesem System zu arbeiten, zusammen im Trainerteam und ja, sich Tag für Tag dort zu verbessern, im Training, in den Spielen, dass man da immer besser wird.
Hast du dir vorher schon darüber Gedanken gemacht, weil du auch was vorgestellt bekommen hast vom HSV, oder ist es dann auch eher gewachsen, als du dann hier warst, wirklich?
Ja, also ich fand das schon bei der Vorstellung super. Man kannte es ja auch schon so ein bisschen einfach von der Bundesliga, wenn man dich verfolgt hat, dass der HSV ein anderes Spiel spielt als die meisten Zweitliga-Vereine und war schon da Punkt, aber ist natürlich dann hier nochmal gewachsen, ja.
Wie kam der Wechsel dann am Ende zustande? Wie hast du davon erfahren und wie ist das dann gelaufen in den
letzten Ich war noch davon? Im Trainingslager mit Basel und dann kam der Kontakt relativ schnell, haben dann einen Videocall gemacht, wo mir der Verein vorgestellt wurde. Sehr, sehr, sehr gute Vorstellung, präzise. Dann war Tim auch noch kurz dabei. Und dann bin ich, nachdem das Trainingslager mit Basel fertig war, von da direkt 20 Minuten war der HSV ja nur entfernt, rübergefahren und habe dann dort weiter Trainingslager mit Hamburg gehabt.
Wie nimmst du es jetzt als Spieler wahr? Also seit Wochen, Monaten bist du ja jetzt in diesem System, was dir vorgestellt worden ist, was du vorher nur von außen gesehen hast, auch wenn du da schon klar wusstest, worum es geht. Ja, wie ist es jetzt in dieser Ballbesitzmannschaft zu spielen, die ja auch noch eine besondere Idee dahinter hat?
Ja, es macht wirklich Spaß. Es gibt natürlich noch einige Dinge, die wir als Spieler besser machen können, wo wir uns auch versuchen, jeden Tag zu verbessern. Aber das System an sich ist top und macht wirklich Spaß, auch im Training die Dinge zu trainieren, umzusetzen. Und ja, also es war für mich auch dadurch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dadurch, dass es halt wirklich auch so Spaß macht, nicht so schwer dann mich damit zu beschäftigen und relativ schnell damit da reinzufinden. Und versuche natürlich jetzt auch weiter mit dem Trainerteam, dass ich das Spiel besser verstehe, Situation noch besser löse. Deswegen auch mit Merlin Videoanalyse. Immer habe ich mit ihm abgesprochen, nach jedem Spiel, wenn es Szenen von mir gibt, dass wir das dann analysieren, schauen, was ich noch besser machen kann. Und genau, das sind so die Dinge.
Was sind das für Dinge, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wo du sagst, da kann ich noch eine Schippe drauflegen oder da zeigt mir Merlin nochmal was ich vorher noch gar nicht irgendwie in meinem Spiel präsent hatte?
Ja, es sind dann einfach so Situationen, ob Spielaufbau, ob defensiv oder ob im Angriffsdrittel, wo man halt sich dann die Situation anschaut, dann guckt, was ich gemacht habe, guckt, ob es vielleicht eine bessere Lösung gibt, ob die Entscheidung sogar sehr gut war, oder ja, ob ich, wenn ich mich anders positioniere, vielleicht in noch eine bessere Möglichkeit komme. Da schauen wir dann einfach immer von Situation zu Situation und versuchen natürlich dann, weil die Situation ja dann im nächsten Spiel so ähnlich wieder vorkommen können, dass wir dann ja, die Laufwege oder die Möglichkeiten, die ich habe, halt optimieren.
Das ist jetzt die sportliche Detailarbeit. Wenn wir einmal auf das Teamgefüge schauen, das nehmen wir hier jetzt ja auch seit dem Amtsantritt von Tim Walter, also mehr als anderthalb Jahre, als sehr gefestigt, geschlossen war. Wie war das für dich als jemand, der neu in diese Gruppe kommt? Wie hast du die Gruppe kennengelernt und ja, wie wurdest du da auch aufgenommen?
Also ich habe die Truppe super kennengelernt. Ich wurde auch top aufgenommen. Es hat schon was Familiäres, also es ist wirklich wie eine Familie. Es macht echt Spaß, hier hinzukommen. Man lacht viel, man hat viel Spaß zusammen, man versteht sich untereinander top und es macht wirklich echt Spaß.
Ist das ungewöhnlich oder würdest du sagen, ja, so funktionieren Fußballmannschaften eben, das habe ich bei anderen Stationen oder in anderen Jugendjahrgängen, Teams auch so erlebt, oder ist das schon wirklich auch außergewöhnlich? Wie würdest du das
bewerten? Also ich würde schon sagen, dass es hier schon außergewöhnlicher ist. Also natürlich versucht jeder Verein darauf zu achten, dass die Struktur in der Mannschaft und das Gefüge gut ist, aber ich finde es hier schon echt nochmal besonders.
Einen von diesen Mitspielern und Familie wollen wir jetzt auch mal mit einer Frage hören.
Moin Noah, ich habe auch noch eine Frage für dich vorbereitet, und zwar würde ich gerne wissen, woher der Name Katapult kommt, also dein Spitzname. Liebe Grüße.
Ja, das war Mo Haya, wer ihn nicht erkannt hat.
Ja, also Merlin und viele andere nennen mich Kata. Den hat Merlin mir gegeben. Kata halt wegen Kat und halt Katterbach. Erklärt sich ja von selber. Ja. Und Mo hat mir dann den super Namen gegeben, Katapult, weil wir halt auch mal zusammen Einwürfe trainiert haben und das Ziel war halt dann so zu werfen wie so ein Katapult. Deswegen hat er mich den Namen gegeben.
Hast du ihm auch einen gegeben?
Ungeheier. Aber den nutze ich nicht mehr so.
Hattest du noch andere Spitznamen in deiner früheren Zeit auch?
Ja, also in der U19 damals haben sie mich Katte genannt. Das war's, glaube ich. Also sonst.
Okay. Also alles Anlehnung an den Namen, Nachnamen.
Ja. Und in Zukunft sehen wir von dir Einwurfflanken oder war das so ein einmaliges?
Ja, also Mo und ich werden das Training sonst nochmal aufnehmen. Mhm. Genau, dann sieht man Einwürfe.
Ihr beiden versteht euch, glaube ich, auch außerhalb des Platzes sehr gut miteinander, auch eure Freundinnen untereinander. Und einer, den du auch schon vorher, vor deiner Zeit hier beim HSV kanntest und ich glaube, mit dem du dich auch ganz gut verstehst, der hat jetzt auch noch eine Frage.
Servus Noah, erstmal, ich habe gehört, du bist jetzt gerade beim Podcast und ich soll eine Frage für dich aussuchen. Ich wollte wissen, was machst du nach dem Training? Also spielst du Spiele, gehst du oft essen oder was weiß ich? Und in den Spielen, die du spielst, bist du gut in denen oder eher so Mittelmaß?
Rentsford, Jeboer Königsdörfer mit einer Frage zum Spielen.
Ja, also ich glaube, ich weiß, wo die Frage drauf hinausläuft. Also nach dem Training gehen wir natürlich erstmal in den Kraftraum und machen da unser Programm, was Daniel uns natürlich super auch vorbereitet hat. Und ja, wenn dann noch Zeit ist, spielen wir ab und zu so ein Würfelspiel zusammen. Also Miro Muheim, Lazzi, Benisch, Matteo Raab und ja, Ramsey halt, ich, das waren, glaube ich, so die meisten Spieler, wir spielen so ein Spiel zusammen und ja, da bin ich bin schon sehr gut drin, was das Würfeln angeht. Also ich kann echt gut würfeln, aber ich brauche auch Ramsey oft an meiner Seite, der so ein bisschen das Brain ist und dann auch die Sachen richtig aufschreibt und richtige Entscheidungen trifft, deswegen.
Das spielt man zusammen.
Ja, also man kann 1 gegen 1 gegen 1 spielen, also jeder spielt für sich, aber man kann auch in Teams spielen. Und in letzter Zeit habe ich immer oft mit Ramsey gespielt, weil der ist halt sehr, sehr stark da drin, so was so die Entscheidung angeht.
Okay. Er hat auch, glaube ich, eher gemeint, dass du ihn schon ein bisschen brauchst und er.
Ja, ich glaube, darauf wollte er hinaus.
Worauf wollte er hinaus? Aber beim Thema Spiele und ist das so viel für dich auch? Ramsey hat uns hier mal erzählt, dass er jetzt der absolute Uno-Spieler auch ist und also so Kartenspiele, Würfelspiele. Ist das etwas, was dich auch begeistert und du da viel Zeit mit
verbringst? Ja, also auch mit Moritz, also mit Mo, mit Ramsey auch schon. Also wir planen halt schon auch manchmal so Spieleabende, wie wir dann zusammen uns treffen, halt bei jemandem zu Hause und dann halt so Spiele spielen, Brettspiele oder halt einfach generell Gesellschaftsspiele. Und das ist schon witzig dann, macht schon Spaß, da so ein bisschen zusammen zu spielen.
Wie ehrgeizig bist du dann oder wie großer, schlechter Verlierer bist du?
Ja, ich würde sagen, ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig dann auch zu gewinnen. War früher, glaube ich, ein sehr schlechter Verlierer, mittlerweile nur noch schlechter Verlierer. Also ich verbessere mich da schon, was das Verlieren angeht. Aber ich verliere halt auch nicht so oft, dass das...
Ist dann immer vom Vorteil. wir möchten abschließend noch so ein bisschen in die Zukunft einmal blicken. Fang da sportlich an. Du hast mehrfach betont, dass du dir sehr gut vorstellen kannst, hier beim HSV auch zu bleiben, über die Leihe hinaus. Wie zuversichtlich bist du da? Und ja.
Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht, also ich bin nicht hier hingekommen, um halt dann wieder im Sommer zu gehen, sondern es gibt ja die Kaufoption und es gibt ja eine Möglichkeit, dass ich hier bleibe, wenn alles dann auch vertraglich mit dem FC natürlich auch hinhaut, dass ich halt hier bleiben kann. Und deswegen bin ich auch wirklich hier hingekommen, um halt zu sagen, ich möchte so meine Leistung bringen, dass der HSV Interesse hat, dass ich hier bleibe und hoffe natürlich dann auch, dass es klappt. Deswegen versuche ich einfach Tag für Tag Gas zu geben, Spaß zu haben, mich zu verbessern und schaue dann im Sommer zusammen mit allen Parteien, was möglich ist, ob Interesse da besteht oder auch nicht. Und dann schaue ich halt, wie die Situation ist und dann setzen wir uns alle zusammen und gucken, was die beste Lösung ist.
Das war aber für dich schon auch wichtig, dieses Mindset zu haben, wenn, dann mache ich eine Sache ganz oder gar nicht und will auch die Perspektive haben, dass ich mich hier irgendwie auch setteln kann in Hamburg, genau. Und beim HSV.
Genau, ja. Deswegen. Also wenn ich mich hier wohlfühle, wenn ich merke, ich verbessere mich hier jeden Tag, ich entwickle mich, mir macht es Spaß, ich fühle mich wohl in der Stadt, warum sollte ich dann hier hinkommen, um zu sagen, dass ich im Sommer wieder gehe? Deswegen wollte ich von Anfang an halt das Mindset haben, dass ich hier hinkomme und versuche, mich immer zu verbessern, meine Leistung zu bringen, dass halt am Ende das Interesse besteht, dass ich hierbleiben kann und dann würde ich auch hierbleiben.
Das ganze Paket stimmt scheinbar. Wir wollen auch nochmal eine Frage in die Zukunft richten, abseits des Sports. Wir haben festgestellt, du hast sehr große Leidenschaft bei manchen Dingen auch, die du dann umsetzen möchtest, lernst auch Dinge schnell. Was gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchte ich auch nochmal machen oder erlernen oder?
Also jetzt in Zukunft einfach so generell?
Generell, abseits des Fußballs?
Also ich glaube, sobald ich, also wenn wir dann jetzt weit in die Zukunft schauen und ich meine Karriere, sage ich mal, beendet habe, gibt es, glaube ich, sehr viele Dinge, die ich noch machen möchte. Ich hatte eben mal Surfen angesprochen. Ich möchte auch irgendwann mal Surfen lernen. Generell einfach viele Dinge, die das Leben so bietet, ausprobieren und auch erlernen, Sportarten ausprobieren, reisen. Deswegen, also ich bin da offen, werde da einfach schauen, was mir zusagt, was mir gefällt und dann werde ich gucken, dass ich das auch erlerne dann.
Gibt es da besondere Reiseziele auch, wo du schon sagen kannst, oh, ich möchte einmal nach New York oder?
Also generell bin ich so, ich reise aktuell ungern an Orte, wo ich schon mal war. Also ich möchte eigentlich im Laufe des Lebens so viel von der Welt sehen wie möglich. Deswegen gibt es jetzt nicht so spezielle Reiseziele, aber klar, also ich würde mal gerne nach Australien noch, New York war ich auch noch nicht, würde ich natürlich auch noch gerne, aber das schaue ich immer eigentlich von Freizeit zu Freizeit, also von Urlaub zu Urlaub mit meiner Freundin zusammen, wo wir uns dann hinreisen und dann halt nach der Karriere gucken wir dann auch, dass wir noch viel von der Welt sehen, hoffentlich.
Wo wir von Orten und viel auf der Welt sehen sprechen. Wir haben eine letzte Frage, die haben wir nicht als Einspieler, sondern lesen die selber vor und du kannst mal erraten, von wem die sein könnte.
Von meiner Freundin.
Wann gehen wir auf den Dom?
Von meiner Freundin.
Bevor die Frage kam, richtig.
Das ist richtig.
Das Witzige ist, dass sie mich gefragt hat, ob sie als Einspieler machen soll oder als oder nicht.
Okay. Ja. Richtig gehalten.
Und ich habe halt gesagt, ich weiß nicht, ob irgendjemand das als Einspieler macht, deswegen war es besser als Frage. Aber ja, sie meint, also ist ja aktuell der Dom. Sie meinte, sie würde gerne mal dahin, auch zusammen mit Moritz Heyer generell. Und ja, also.
Sie hat gesagt, du bist nicht so ein
Kirmes-Fan. Du bist nicht so ein Fan davon, oder?
Ja, also ich bin nicht so ein Kirmes-Fan, weil ich halt irgendwie nicht so jemand bin, der dann da auf diese Attraktion geht und auch vom Essen her und so ist das nicht so, dass es mir da irgendwie zusagt, aber muss man natürlich auch in der Beziehung da manchmal Kompromisse eingehen und dann auch mal zusammen auf den Dom gehen.
Sehr gut.
Dann musst du durch.
Wird sich freuen.
Aber er liegt halt auch nicht so schön in Hamburg.
Gut, sehr gut. Sehr gut gemacht. Du bist angekommen in Hamburg und im HSV, definitiv. Gute Schlussworte von dir. Ja, Noah, vielen Dank fürs Gespräch. Glaube ich, war eine Menge drin. Haben viel über dich erfahren. Danke auch für deine Offenheit in einigen Punkten. Da hast du wirklich viel preisgegeben.
Ja, gerne. Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören auch und bis zum nächsten Mal mit dem nächsten spannenden Gast. Bis dahin. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao, ciao.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.